Ja.
Am Mittwoch, was war am Mittwoch? Wisst ihr nicht, was am Mittwoch war? Ja, und was passiert am Aschermittwoch? Da ist alles vorbei. Da beginnt das. Die Passionszeit beginnt da. Ja, das närrische Treiben ist vorbei und die Passionszeit beginnt. Ich habe mich mal so bei mir im Bekanntenkreis umgehört, was für sie die Passionszeit bedeutet. Oh, einige haben ja wenigstens was zu wissen gemeint. Ja, ich glaube, da fasten wir manchmal. Nee, habe ich noch nie getan. Doch, auf Kaffee habe ich verzichtet während der Passionszeit. Ja, ist ja wenigstens nicht schlimm, wenigstens kein Gift. Ne? Ja, ist sehr weit weg, die Passionszeit, ne? So, die Adventszeit ist uns dichter mit den flackernden kleinen Kerzchen. Aber die Passionszeit so, jetzt soll ich mich vorbereiten in Gedanken 40 Tage lang auf Ostern. Ich glaube, dass diese Predigt so ein klein bisschen erste Vorbereitung sein darf. Also lasst euch heute mitnehmen in die Passionszeit. Ich habe einen Vers rausgesucht, der genau das zum Ausdruck bringt, um was es geht. Um was geht's in der Passionszeit? Um Jesus Christus. Um nichts anderes. Um seinen Tod für dich, für mich, für uns am Kreuz. Das, was uns davon an Heil geschenkt wird. Ich habe hier zwar immer meine gute alte Lutherbibel, weil ich da am häufigsten drin lese, aber manchmal sind Verse in anderen Übersetzungen griffiger. Und von da habe ich mir das hier nochmal in der guten Nachricht aufgeschrieben. Und weil ich mehr als ein Vers zugrunde legen will, will ich mal ein Experiment wagen. Ihr dürft jetzt einfach mal gleich eure Augen schließen und mir nur zuhören. Müsst mir aber vorher versprechen, dass ihr die hinterher wieder aufmacht, aber der Predigt dann wieder wach sein. Okay? Und so lese ich uns aus Johannes, dem 10. Kapitel und aus der guten Nachricht. Jesus sagte, ich versichere euch, wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt, sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb. Der Schafhirt geht durch die Tür hinein, der Wächter am Eingang öffnet ihn. Die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen. Im Gegenteil, sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählt Jesus, aber seine Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Darum begann Jesus noch einmal. Amen. Ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich eingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, lauft davon, denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es aus freien Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters. Wegen dieser Rede waren die Leute geteilter Meinung über Jesus. Viele von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen, er ist verrückt. Warum hört er ihm überhaupt zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessener. Kann ein böser Geist etwa blinde Menschen sehend machen? Es war im Winter, als in Jerusalem das Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels gefeiert wurde. Jesus ging im Tempel in der Salomo-Halle umher. Da umringten ihn die Leute und fragten, wie lange willst du uns noch hinhalten? Sag es frei heraus. Bist du der versprochene Retter? Jesus antwortete, ich habe es euch schon gesagt, aber ihr wollt mir nicht glauben. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sprechen für mich. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr mir nicht. Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meinen Händen reißen, weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reißen kann. Er schützt die, die er mir gegeben hat, denn er ist mächtiger als alle. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Diese Bildrede von Jesus, wo er uns mit seinen Schafen vergleicht, ist doch so wunderschön. Da entdecken wir so ganz tief das Herz Jesu, wie er um uns wirbt, wie er sich um uns kümmert, wie wir ihm wichtig sind, wie er uns ruft. Aber wir haben ja auch hier im Kontext gelesen, dass nicht alle einer Meinung waren mit seiner Rede. Ja, da waren die, die rebellisch waren. Wenn wir nur einige wenige Verse weiter gelesen hätten, dann hätten wir sogar einen Satz gelesen, dass sie Steine aufnahmen und ihn steinigen wollten. Jesus steinigen? Ja, warum das? Was hat er denn Böses getan? Was sagt der Schächer am Kreuz? Du und ich, wir sind schuldig, aber der ist unschuldig. Und trotzdem wollte man ihn steinigen. Wer wollte ihn steinigen? Diejenigen, die er als Diebe, als Räuber gekennzeichnet hat. Was sind denn heute Diebe, Räuber, Fremde für die Schafe? Das heißt, für dich und für mich. Wer will uns rauben, schlachten, essen? So weit weg diese Gedanken für uns, aber genauso weit weg sind ja auch die Gedanken, dass wir Schafe sind. Wir wissen, dass das Böse durch Satan in diese Welt gekommen ist. Aber er braucht Menschen, um uns zu verführen. Menschen, um uns falsche Wege zu leiten. Menschen, die alles immer wieder hinterfragen, was du tust. Menschen, die dich unsicher machen, ob das mit dem Glauben auch noch passt. Ich habe gerade einen Mann kennengelernt, der vor 30 Jahren auf dem Weg war, Diakon zu werden. Und dann ist was Schlimmes passiert. Und seitdem hasst er nicht nur Gott, sondern er hasst jeden, der irgendwas mit Gott zu tun hat. Einer, der mal ein Schaf war, der missbraucht wurde, der geraubt wurde, der vielleicht sogar geschlachtet wurde. Und dann steht Jesus einfach hier und er sagt zu uns, ich bin die Tür. Stellen wir uns doch das mal so richtig bildlich vor. Ein Schafpferd. Und da bist du und ich und viele andere Schafe drinnen. Und Jesus steht da in der Mitte und er sagt, kommt meine Schafe, jetzt geht's heute auf die Weide. Und dann wischen die Schafe so zwischen seinen Füßen durch. Den einen oder anderen streichelt er noch am Kopf, der andere kriegt einen Klaps noch auf den Po und alle zack, ab zur Weide. Könnt ihr euch das vorstellen? Du streifst noch sein Gewand und los geht's. Durch Jesus durch. Warum kann denn Jesus überhaupt die Tür sein? Weil er der Einzige ist, der uns den Weg zum Vater im Himmel geöffnet hat. Jesus hat nie gesagt, ich bin die geschlossene Tür. Dann würde er uns auch nichts nutzen, wenn da eine Tür ist und wir kommen nicht raus. Ich war mal in einer Gemeinschaft, da wurde, wenn der Gottesdienst losging, die Tür abgeschlossen. Weil Pünktlichkeit muss sein und wer zu spät kommt, der hat kein Recht mehr reinzukommen. Und irgendwann hat dann einer dann die Tür wieder aufgeschlossen, dann war der Gottesdienst zu Ende. So eine Tür ist Jesus nicht. Diese Tür steht immer offen. Vielleicht können wir sie uns so vorstellen als eine Tür, die so ein Spalt offen ist und wo das Licht schon so hereinflutet. Ja? Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Auf der anderen Stelle sagt er aber auch, ich bin der guten Hirte. Ja, das ist doch jetzt fast paradox. Auf der einen Seite Tür, auf der anderen Seite Hirte. Eine Tür, die macht man auf und zu. Aber ein Hirte geht voran. Ja, was denn nun? Tür oder Hirte? Wir Menschen, wir glauben ja immer noch, obwohl uns einige Gelehrte des Mittelalters dann das sehr wohl bewiesen haben, dass das nicht stimmt, dass wir Zentrum des Universums sind. Aber gucken wir uns doch mal so richtig an. Okay, dass sich jetzt die Erde um die Sonne dreht, das glauben wir ja mittlerweile. Aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, alles dreht sich um uns. Ja, kennt ihr das? Mir, meiner, mich. Ach so, ich habe noch vergessen, mich zu sagen. Und nochmal mich. Ja? Und dann kommt lange nichts. Das ist doch die Art und Weise, wie wir uns angewöhnt haben zu denken. Alles muss sich irgendwie uns unterordnen. Ja, klar, weil wir sind ja gut, aus gutem Holz geschnitzt. Vielleicht glauben wir noch, dass Gott uns geschnitzt hat, aber ansonsten sind wir ja aus gutem Holz. Also sind wir auch so das, um was sich alles drehen darf. Und wehe nicht, dann sind wir beleidigt. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, wir denken, ja Gott, weil du uns geschnitzt hast, musst du dich auch um uns sorgen, selbst wenn wir dir den Rücken zugedreht haben. Auch solche Menschen habe ich kennengelernt. Die wollen von Gott nichts wissen. Die haben vielleicht mal eine Gotteserfahrung gemacht, aber leben absolut ihr eigenes Leben. Gott, da hast du mir nicht reinzusprechen. Wie ich mit meiner Zeit, wie ich mit meiner Frau, meinem Mann, wie ich mit meinem Geld umgehe, das geht dich gar nichts an. Aber aus der Kirche austreten wollen sie auch nicht, weil irgendwo wünscht man sich ja dann doch so ein Begräbnis, wo der Pfarrer dabei ist. Ne? Das ist doch Ausnutzen von Gott. Und ganz anders steht da Jesus vor uns und sagt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Und er kann das sagen. Kein anderer hat so viel Mitleid mit uns gehabt wie Jesus. Ich kenne das so oft, dass man eine Situation merkt oder kennt, die einem richtig bedrückt. Und dann ist man traurig und sagt, oh, warum hilft dem keiner? Und rückblickend muss man sagen, ich habe ihm auch nicht geholfen. Ich war nur traurig. Vielleicht habe ich dann nochmal für ihn gebetet. Aber Jesus hat gehandelt. Jesus hat gesagt, ich gehe. Ich verlasse den Thronsaal des Himmels. Ich komme. Und ich opfere freiwillig. Was haben wir gelesen? Jesus sagt von sich selbst, keiner kann mich dazu zwingen. Ich gebe mein Leben freiwillig und ich sage auch freiwillig, ich tu's nicht. Aber ich tu's freiwillig. Na, wenn das kein tätiges Mitleid ist mit uns, wo wollen wir sagen, dass es jemand gibt, der mehr Mitleid hatte mit uns als Jesus Christus, der ganz genau getan hatte, was er für uns wollte. Warum kann er noch sagen, dass er die Tür ist? Weil er als Gott auf diese Welt gekommen ist, als Mensch gestorben ist und so den Zugang zu Gott, dem Vater, freigemacht hat, weil er es wirklich getan hat. Schaut mal in Matthäus 9, Vers 36, da steht so richtig dieses Mitleid. Als er, das spricht von Jesus, die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe und Kühe unterscheiden sich grundsätzlich. In unserer modernen Zeit sind die Kühe häufig im Stall. Ich bin ja so verrückt, dass ich manchmal Dinge ausprobiere, die andere nicht machen. So habe ich ja vor einiger Zeit mal angefangen, Käse selbst herzustellen. Und den ersten Käse, den ich selbst gemacht habe, das war in Österreich auf 1700 Meter Höhe auf einer Alm. Und so richtig, die Milch kam von den glücklichen Kühen daneben. Und dann habe ich den zu Hause mal wieder gemacht und die Milch kam vom Bauern um die Ecke. Und meine Tochter sagt zu mir, Papa, der Käse schmeckt nicht. Er sagt, den habe ich genauso gemacht wie auf der Alm. Ja, aber da hat die Milch anders geschmeckt. Und das ist der Unterschied zwischen den Schafen und den Kühen. Die Schafe, die sind auch heute noch auf der Weide. Bei uns im Norden zumindest irgendwo am Damm, ja, wo sie das mit ihren Hufen festtreten und gleichzeitig essen können. Aber die sind draußen. Die kriegen im Stall nichts zu essen. Der Stall ist dafür da, dass sie nachts geschützt sind. Und jetzt steht Jesus morgens da und sagt, hey, meine Schafe, kommt, ich ruf euch jetzt, komm her. Und warum ruft er uns? Damit er uns hinausführen kann auf die Weide, wo wir frisches, gutes Essen haben. Ganz praktisch steht er jeden Morgen vor dir und vor mir und sagt, Gerhard, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit, dass ich dir was zu essen gebe. Ja, vielleicht hast du das Glück, dass du einen Ehepartner hast, der dir ab und zu den Kaffee ans Bett bringt. Das ist doch schön, ne? Ist das nicht wunderbar? So, du kuschelst dich noch unter die warme Decke und einer ist so lieb und bringt dir schon den Kaffee. Oh, ich liebe das. Passiert mir aber nicht allzu oft. Und Jesus steht da und ruft, Gerhard, es ist Zeit zu essen. Und jetzt darf ich ganz praktisch werden und darf mich auf die Bettkante setzen und sagen, guten Morgen, Jesus. Danke, dass du mir heute wieder reichlich Futter gibst. Aber was machen wir? Wir stehen auf, erst machen wir die Kaffeemaschine an, dann machen wir den Fernseher an. Morgennachrichten müssen wir ja gucken. Wer kein Fernsehen guckt, greift zur Zeitung, ja? Und dann fahren wir zur Arbeit und der Radio läuft. Dabei hat Jesus schon längst gesagt, guten Morgen, Gerhard, ich will dich jetzt speisen, ich will dir was geben. Wie anders wär's, ich würde auf der Bettkante noch sitzen und sagen, danke, Papa, danke, Jesus, dass du mich heute versorgst mit viel Guten. Und dann würde ich meinen Kaffee kochen und während ich meinen Kaffee lese, trinke, würde ich vielleicht ein, zwei Kapitel in der Bibel lesen. Und sagen, ich möchte mich von dir speisen lassen, Jesus. Du hast mich doch gerufen auf die Weide. Und ich will dir folgen auf diese Weide hindurch. Wisst ihr, wenn Jesus die Tür ist, dann ist das noch etwas für uns, etwas Wunderbares. Wer zu uns kommen will, der muss durch Jesus durch. Wie oft haben wir Angst? Aber wenn wir uns dieses Bild vor Augen malen, wer zu uns kommt, muss durch die Tür, durch Jesus. Dann kann die Angst von uns abfallen. Natürlich wird es Diebe und Räuber geben, die über den Zaun steigen und uns bestehlen, beklauen, Schlechtes über uns verbreiten wollen, was auch immer. Aber was ist, wenn der Dieb über den Zaun steigt und du in der Zwischenzeit durch die Tür gehst? Da ist der Dieb drinnen und hat schlechte Karten und du bist auf der guten Weide und darfst essen. So, was merken wir hier? Was ist wichtig? Wichtig ist, täglich durch diese Tür zu gehen. In unseren Gedanken ist es oft so, ja, es ist wichtig gewesen, sich einmal für Jesus Christus zu entscheiden. Amen. Es ist auch wichtig gewesen. Es ist sehr wichtig gewesen. Es ist elementar wichtig gewesen. Aber ich sage euch heute Morgen, es ist wichtig, dass wir uns jeden Morgen entscheiden, durch die Tür Jesus zu gehen. Dass wir uns jeden Morgen neu entscheiden für ein Leben mit ihm. Das ist Passionszeit. Ich begleite dich auf deinem Weg, Jesus. Ich entscheide mich jeden Morgen neu für dich. Und dann werden die Wege, die wir gehen müssen, leicht. Dann musst du nach Mölln gehen, okay. Aber du gehst mit Jesus. Dann musst du auf der Arbeitsstelle mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der dich immer gepiekst hat. Aber du gehst mit Jesus. Dann triffst du im Flur morgens die Nachbarin, die du am wenigsten abkannst, aber du begegnest ihr mit Jesus. Wir sind morgens durch die Tür Jesus gegangen. Wir haben uns morgens schon waschen lassen durch sein Blut. Wir haben uns morgens schon aufgemacht zu sagen, Jesus, du bist die Tür für mich scharf. Eine dieser Sinnbilder, dass Jesus die Tür ist, entdecken wir im Abendmahl so großartig. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal Abendmahl feiern, muss ich mal eine Abendmahlspredigt halten und nicht nur die Einsetzungsworte lesen. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant, was das Abendmahl wirklich alles so beinhaltet. Und einer der Punkte, die es beinhaltet, ist wirklich, dass Jesus uns herausruft aus der Sünde, dass wir durch ihn durchgehen können, durch sein Blut durchgehen können, dass wir durch sein Fleisch, sein Leib hindurchgehen können. Ich sage also, jeder Christ muss bereit sein, durch diese Jesu Blut- und Fleischtür zu gehen, ständig. Sonst können wir nicht Schafe bleiben. Aber gucken wir uns das andere mal an, dass Jesus Christus auch der Hirte ist. Wisst ihr, das hört sich jetzt vielleicht nicht toll an, wenn ich vorher die ganze Zeit gesagt habe, dass wir Schafe sind, aber es ist die Wahrheit, Schafe sind blöd. Entschuldigt jetzt, wenn ihr jetzt was Falsches denkt. Ich habe von den Schafen gesprochen. Du kannst die Schafe 100 Meter vom Stall alleine lassen, die werden nicht alleine reingehen. Du brauchst Hirtenhunde, die die treiben, und einen Hirten, der ihnen vorweg geht. Der Hirte wird seine Schafe niemals treiben. Dafür hat er die Hunde. Und wir verachten die Menschen, die uns manchmal treiben. Es sind Geschöpfe, die der Hirte einsetzt für uns. Er selbst, er geht uns vorweg. Ein Schweinehirte, der geht hinterher und treibt die Viecher mit dem Stock und der Peitsche, aber Hirte für die Schafe, der geht vorweg, weil die Schafe kennen nämlich seine Stimme. Und was haben wir gelesen? Jeden Einzelnen hat er mit seinem Namen da aus dem Stall geholt. Gerhard, komm doch mal, heute gibt's gute Weide. Oh Guido, komm, hast Geburtstag gehabt, ein ganzes Jahr wieder frische Weide, komm doch mal. Ja? Und einzeln ruft er uns mit Namen und wir kennen seine Stimme und das ist der Grund, sagt er uns die Bibel, weshalb wir ihm folgen. Und das ist wiederum der Grund, wenn wir zurückschauen auf das, was ich schon gesagt habe, wenn die Stimmen unserer Umwelt lauter werden als die Stimme des Hirten, dann fangen wir an, die Stimme des Hirten nicht mehr zu hören. Dann folgen wir ihm nicht. Und dann werden wir blöde Schafe, die nur noch herumblöken. Aber wiederum tue ich uns das Bild des Hirten auf. Da gibt's den Gerhard, der hat sich verlaufen. Vielleicht in Rebellion und in Hass und in Selbstmitleid und allem Möglichen. Und dann hängt er da in den Dornen und kommt aus seinem blöden Selbstmitleid nicht mehr raus. Und was macht der gute Hirte? Der lässt 99 allein zurück mit ein paar Hunden. Aber er selbst macht sich auf in die Dornen rein, um mich zu suchen. Und dann trägt er mich wie eine Trophäe um den Hals nach Hause. Das ist der gute Hirte. So wie ich auf seine Stimme höre, so hört er auf meine Stimme. Und wenn ich blöke, dann kümmert er sich um mich. Das ist so schön, wenn du einen hast, der sich um dich kümmert, der dir nicht nur morgens den Kaffee ans Bett bringt, der sich auch abends, wenn du abgespannt bist und nicht mehr kannst, um dich kümmert. Der sich um dich kümmert, wenn du gerade mal schlechte Laune hast. Und der sich nicht weniger um dich kümmert, wenn du auch gerade dich mal so richtig ausheulst. Um nicht zu sagen, vielleicht manchmal auch auskotzt. Der Hirte ist einfach da. Wisst ihr? Aber dieses Verhältnis, ich höre seine Stimme, er hört meine Stimme, das ist ein Verhältnis, das Vertrautheit schafft. Und da hinein möchte uns Gott jetzt in dieser Passionszeit führen. Wisst ihr, trotz des Todes Jesus Christus am Kreuz krempeln wir immer noch viel zu sehr die Ärmel hoch und wollen selbst was bewegen. Und Gott möchte uns in dieser Passionszeit hineinführen, in dieses Vertrauen, dass wir nicht mehr für uns verantwortlich sind. Ja, selbstverständlich kannst du oder ich entscheiden, welchen Weg wir gehen. Das meinte ich auch nicht damit. Verantwortlich abzugeben, was mit uns passiert. Du hast Angst vor einer Situation? Darfst sie abgeben. Dein guter Hirte geht dir voran. Die Weide, auf die er dich führt, wird das eine schlechte Weide sein? Das Wasser, wird es abgestanden sein und fahl schmecken? Nee. Die Wölfe, wird er zulassen, dass sie dich reißen? Nee. Gott möchte dieses Vertrauen aufbauen, indem wir auf seine Stimme hören. Wisst ihr, und dann sind wir oft so bequem. Ich finde es unendlich schön, wenn wir Zeugnisse geben, was wir miteinander erlebt haben. Aber was Christel mit Jesus erlebt hat, kann mir nicht helfen. Ich freue mich einfach, dass Christel so viel mit Jesus erlebt. Aber ich muss selbst etwas mit Jesus erleben, oder? Und ihr Zeugnis kann mich nur dazu anstecken, auch selbst etwas mit ihm zu erleben. Ansonsten nutzt mir dein Zeugnis gar nichts, Christel. Erzähl weiter deine Zeugnisse, ich freue mich, verstehst du? Aber ich muss ihn selbst erleben. Aber wir sind so bequem geworden. Wir freuen uns, dass ein Gott sich noch kümmert. Aber was nutzt es mir, wenn er sich um dich kümmert? Und um dich, und um dich. Nein, es heißt, raus aus dem Stall, runter vom Sofa. Gott, mit dir auf die Weide, ich will dir als Hirten folgen, denn ich will erleben, wie du mich vor meinen Feinden beschützt. Ich will erleben, wie du mir meine Angst wegnimmst. Ich will erleben, wie du meine Zukunft bist und mir zeigst, wo ich reichlich Nahrung und gutes Essen habe. Da müssen wir hineinschauen in die Bibel, in sein Wort. Was glaubt ihr wohl, warum von Jesus am Anfang vom Neuen Testament erzählt wird? Da war das Alte Testament mit den Gesetzen und alles. Und dann kommt das Neue Testament und dazwischen steht Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und was machen diese vier Evangelisten? Sie erzählen uns von Jesus. Sie erzählen uns vom guten Hirten. Und es ist wie die Tür dazwischen, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und willst du von dem einen ins andere gelangen, musst du durch diese Tür gehen, musst du an Jesus vorbeigehen. In unseren Kirchen nimmt das ab, dass wir Bibel lesen. Schade, denn das ist der Zugang. Ob du jetzt im Neuen oder im Alten Testament liest, immer wieder musst du durch Jesus. Und das macht uns froh. Immer wieder erkennen wir in dem, was Jesus getan hat während seinen 3 Jahren, die er hier gewirkt hat. Und erkennen, oh, da will er dasselbe für mich tun. Echt? Für mich? Halleluja! Er will es für mich tun! Ich bin ihm genauso wichtig! Und dann liest du von der Witwe, die verlassen wurde und selbst ihr Sohn ist gestorben, und liest, wie Jesus sich drum gekümmert hat. Wisst ihr, die Bibel Alte Testament ist voll davon, dass wir uns um die Witwen kümmern sollen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was heute unsere Witwen sind? Früher gab's mehr Witwen im wahrsten Sinne des Wortes, weil es mehr Krieg gab und die Männer auf dem Schlachtfeld geblieben sind. Wir haben schon 70 Jahre keinen Krieg mehr gehabt. Unser Verhältnis Männer-Frauen ist annähernd gleich. Aber was sind denn die Witwen unserer heutigen Zeit? Die Alleinerziehenden, die keinen Partner haben, wo sie sich mal ausheulen können. Keine starke Schulter, die mal hilft. Oh, ich kenne viele Gemeinden, wo die vergessen worden sind. Es ist ein wahrer Gottesdienst, sagt die Bibel, uns um die Witwen und um die Waisen zu kümmern. Und wisst ihr, wie oft ich bei den Pfadfindern Kinder hatte, die aus Scheidungsfamilien kamen und die ihr Leid damit übertönt haben, dass sie möglichst laut geschrien haben, ach, das ist ja ganz gut, jetzt wäre ich zweimal verwöhnt, mal da und mal da. Aber in der stillen Stunde am Lagerfeuer, wo keiner mehr zugehört hat, da haben sie sich ausgeheult, dass sie sich einsam gefühlt haben. Witwen und Waisen unserer heutigen Zeit. Und Jesus, er sagt, ich kümmere mich darum. Ich habe der Witwe ihren Sohn wiedergegeben. Ich kümmere mich darum. Und wenn ich Tote auferwecken muss, ist für mich kein Problem. Eins sollst du wissen, ich kümmere mich um dich. Was ich auch immer dafür tun muss, egal, ich kümmere mich um dich. Und wenn du aus dieser Predigt nur heute eins mitnimmst, egal was auch ist, Jesus kümmert sich um dich. In einer weiteren Stelle sagt Jesus, und das spricht er zu seinem Volk, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir haben diesen Vers viel zu häufig als Bekehrungsvers nur ausgelegt. Nein, er spricht es zu seinem Volk. Und heute spricht er zu uns, ich stehe vor deiner Tür. Ich möchte wieder, dass du die Tür aufmachst und dann durch mich durchgehst. Lass dich reinigen durch mich. Lass dich erfrischen durch mich. Geh durch mich hindurch, weil ich will dich zu einer guten Weide führen. Jesus ist die Tür zu einer reinigenden Gottesbeziehung. Jesus ist die Tür, durch die wir täglich hindurchgehen können. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Jakobus. Dort steht im 1. Kapitel Vers 22, hört euch diese Botschaft nicht nur an, handelt auch danach, ansonsten betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und wenn du dich heute entschließt, ein Täter des Wortes zu sein und jeden Morgen durch diese Jesus-Tür zu gehen, tja, dann wird sich deine Beziehung zu ihm aufbauen. Deine Intimität zu ihm wird sich vermehren. Das hat Auswirkungen. Plötzlich zeigst du nicht mehr mit den Fingern auf andere. Plötzlich lässt du die Steine fallen, mit denen du den Nächsten gerade steinigen wolltest. Plötzlich erlebst du Versorgung Führung, Gottesbeziehung, und zwar in guten und in schlechten Tagen. Und plötzlich weißt du, ich bin zu Hause, in einem guten Zuhause. Und das wünsche ich uns. Seid gesegnet. Amen.